Matthäus 27. Wisst ihr, was eines der lächerlichsten Dinge ist, die es gibt? Wenn ein Mensch versucht, über Gott zu urteilen. Das Geschöpf über den Schöpfer. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund meiner Eltern, den ich lange nicht gesehen hatte, weil ich ja hier in Deutschland bin, und in der Zwischenzeit hatte der einen Schlaganfall, und als ich ihn dann wieder gesehen habe, hat er gesagt, und mit dem da oben habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Na, irgendwie bin ich dann immer so als Pastor so die Auffangfläche für die Beschwerden. Mit dem da oben habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Und es war ein Mensch, der sich eigentlich nie groß um Gott gekümmert hat. Der ein wohlhabendes, egoistisches Leben gelebt hat. Und ich habe ihn gefragt, ja, wann haben Sie denn das letzte Mal Danke gesagt für all das Gute in Ihrem Leben? Ja, das Gute haben wir selbst geschaffen und für das Schlechte ist dann Gott verantwortlich, obwohl wir uns sonst nie um ihn kümmern, oder wie? Vielleicht hat er vielleicht auch schon mal wer zu euch gesagt, oder ihr habt das schon mal gehört, so Dinge wie, naja, wenn ich mal da oben bin, dann werde ich ihm meine Meinung sagen, oder irgend so in die Richtung. Ja, die richtige Antwort ist, nein, wirst du nicht. Weil erstens mal kennt er deine Meinung schon, ist gar nicht nötig. Und zweitens wirst du gar nichts sagen, sondern er wird reden. Du wirst schweigen und er wird sein Urteil über dich sprechen. Nicht umgekehrt. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis, dass Jesus, der Mensch gewordene Gott, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Philipper 2 heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird keine Atheisten geben im Himmel, es wird keine Zweifler geben. Jeder Mensch wird vor Gott stehen, wird ihn sehen, wird sein Knie beugen, seine Herrschaft anerkennen und dann wird er Gericht sprechen. Johannes 5, Vers 22, da hat Jesus gesagt, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. 2. Korinther 5, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, also erscheinen, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Eines Tages wird jeder Mensch, auch du, vor Jesus stehen als Richter. Und du wirst deine Knie beugen vor ihm. Du wirst seine Autorität anerkennen und du wirst Verantwortung ablegen müssen für dein Leben, für alles, was du gedacht und getan hast, und du wirst von ihm gerichtet werden. Und im Kapitel 25 haben wir gelesen, da sagt Jesus, die Verbrecher werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Die Gerechten, das heißt die Perfekten. Und wie werden wir perfekt? Wie werden wir vollkommen? Nur durch Jesus. Wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm nachfolgen, ihm unsere Schuld geben, für die er am Kreuz bezahlt hat, mit seinem sündenlosen, perfekten Leben, das er für uns gelebt hat. Damit dürfen wir uns bekleiden lassen. In unserem heutigen Abschnitt werden wir Menschen treffen, die Jesus verurteilen. Da haben wir erstmal, haben wir letztes Mal schon gesehen, den Hohen Rat der Juden, also das höchste Regierungsgremium der Juden. Und dann werden wir heute sehen den römischen Präfekten Pilatus, also den Stellvertreter des Kaisers in Judäa. Und vielleicht stehst du ja auch geistlich bei ihnen. Vielleicht gehörst du zu denen, die über Jesus urteilen oder Jesus vielleicht sogar verurteilen. Ist eigentlich super arrogant, ne? Pass gut auf, denn in Wahrheit verurteilst du dich und verurteilen diese Menschen sich selbst, als sie den ewigen Richter Jesus richten. Sieh dir dein Urteil über Jesus, das wird ihm nichts anhaben. Es wird ihn nicht verändern, aber es wird dein Schicksal, dein ewiges Schicksal verändern. Und so haben wir diese paradoxe Situation hier, dass der ewige Richter vor irdischen Richtern steht, beziehungsweise vielleicht die irdischen vor dem ewigen, aber sie erkennen es nicht. Und obwohl es für sie nicht so aussieht, hat Jesus zu jedem Zeitpunkt hier die volle Kontrolle. Er führt hier willig den Rettungsplan des Vaters für uns Menschen aus. Er hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Letztes Mal hat Jesus gesagt, ich könnte zigtausende Engel zur Hilfe rufen, wenn ich wollte. Und Matthäus gibt uns hier eine Kurzversion. Eigentlich gab es zwei Verhöre vor Pilatus und dazwischen ein Verhör vor dem König Herodes. Der hat von des Kaisers Gnaden in Nordisrael über Galiläa und Perea regiert zu dieser Zeit. Aber Matthäus gibt uns hier eine kurze Zusammenfassung sozusagen. Er arrangiert es ja sehr systematisch, sein Evangelium. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Vielleicht nochmal ein offizielles Treffen, nachdem sie sich nachts im Haus des hohen Priesters getroffen haben. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pilatus. Die Juden durften niemanden zum Tode verurteilen, niemanden hinrichten, das durfte nur die römische Regierung. Manchmal sehen wir, dass sie Menschen einfach gelüncht haben, wie zum Beispiel den Stephanus, den sie gesteinigt haben. Aber Gott hatte andere Pläne für Jesus. Die jüdische Hinrichtungsart war ja Steinigung. Die Römer haben Verbrecher gekreuzigt. Und 1000 Jahre zuvor, bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden war, hat der König David von Israel einen Psalm geschrieben über den Messias. Matthias hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Matthias, über den Messias. Psalm 22, da steht im Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Seht ihr, Gott hat die Kontrolle. Tausende Jahre zuvor sagt er das über den Messias. Aber bevor wir jetzt den Prozess vor Pilatus sehen, haben wir hier einen Einschub über das Ende von Judas, den Verräter. Vers 3. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Hat ihn gereut, vielleicht hat er gedacht, dass Jesus sich selbst befreien würde. Und dann, als er gesehen hat, dass er es nicht tut und dass er misshandelt wird und verhaftet wird, dann hat es ihm leid getan und er hat diese Silberlinge zurück zu den Priestern gebracht, in den Tempel, diesen Preis, für den er Jesus verraten hat. Und er sagt, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Judas hat 3 Jahre lang mit Jesus gelebt. Er kannte Jesus sehr gut. Und er bezeugt hier, er war schuldlos. Bekannte seine Schuldlosigkeit. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Also zynische Antwort, ist dein Problem. Vers 5, und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Judas hat ein schlechtes Gewissen, es tat ihm leid, er hat sich schlecht gefühlt. Und seht ihr, unsere Schuld ist echt. Wir fühlen uns schuldig, weil wir schuldig sind. Das ist nicht nur irgendeine Illusion. Manche Therapeuten versuchen den Menschen ihre Schuldgefühle auszureden und zu sagen, na, es ist schon okay und Sünde gibt es nicht. Nee, Schuld ist echt. Wir fühlen uns schuldig, weil wir schuldig sind. Und da hilft nicht irgendwie so eine oberflächliche Behandlung. Wir brauchen eine Befreiung von unserer Schuld selbst, nicht nur von irgendwelchen Gefühlen. Das wird es nicht bringen. Also was machen wir mit unserer Schuld? Was machst du, was mache ich, was machen wir mit unserer Schuld in unserem Leben? Judas ging hin und erhängte sich. Hitler hat sich die Kugel gegeben. Ist Selbstmord eine Lösung für unser Schuldproblem? Nee. Das ist vielleicht ein Weglaufen vor den Konsequenzen, den irdischen Konsequenzen, vor den ewigen kannst du nicht weglaufen. Manchmal ist es auch Selbstgerechtigkeit. Manchmal heißt es, er richtete sich selbst. Aber es gibt nur eine echte Lösung. Und das ist unsere Schuld zu Jesus zu bringen, sie zu bekennen, ihm zu glauben, dass er dafür gestorben ist. Und zu glauben, wie es in Kolosser 2 heißt, dass er den Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht hat, indem er unseren Platz eingenommen hat und unser Stellvertreter geworden ist, die Strafe, die Konsequenz für unsere Schuld, für uns erlebt hat, statt uns. Und er unsere Schuld wirklich gesühnt hat, wirklich bezahlt hat und aus der Welt geschaffen hat. Und das ist wunderbar. In Jesus können wir echte Vergebung haben. In Jesus können wir vor Gott stehen, so als ob wir nie gesündigt haben, so als hätten wir sein perfektes, sündenloses Leben gelebt. Also Jesus befreit uns wirklich von unserer Schuld. Und das ist die Grundlage für echte Heilung. Im Psalm 32 betet David, glücklich der, dem die Übertretung vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und im Gegenzug begleitet der Herr uns dann mit Jesu Gerechtigkeit, seinem perfekten, heiligen Leben, das er für uns gelebt hat. Also nicht nur ist unsere Schuld weg, aber wir stehen auch nicht nur irgendwie so neutral oder nackt vor Gott, sondern uns wird sein perfektes, heiliges Leben zugerechnet. Wir werden begleitet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Das ist unser Stand vor Gott. Das ist ein wunderbarer Tausch. Das ist die Lösung unseres Problems. Judas hatte Jesus abgelehnt. Jetzt blieb er allein mit seiner Schuld und das ist traurig. Ohne Hoffnung. Und er erhängte sich. Geglaubt, damit kann er sich von seinen Qualen befreien. Und wahrscheinlich hat der Satan ihm das eingeflüstert. Ich glaube, da ist echt was Dämonisches dran, wenn Menschen sich selbst das Leben nehmen. Aber Schuld kann das bewirken. Schuld kann Menschen wirklich quälen. Und Menschen tun die verrücktesten Dinge, um irgendwie diese Schuld zu ersticken oder zu verdrängen. Die Leute nehmen Drogen, die Leute saufen. Manche Leute verletzen sich selbst und schneiden sich oder sonst irgendwas. Bis dahin, dass manche sich kreuzigen lassen oder eben Selbstmord begehen. Aber das ist alles keine Lösung. Du kannst deine Schuld nicht sühnen, du kannst deine Schuld nicht wieder gut machen. Nur Jesus kann es für dich tun. Und er will das tun. Er will dein Retter sein. Und er bietet dir echte Vergebung, echte Versöhnung mit Gott an, als Geschenk. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Du musst das nur annehmen. Hey, das ist eine echt, echt gute Nachricht. In 2. Korinther 5 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Galater 3, er nahm den Fluch auf sich, damit wir den ganzen Segen Gottes haben können. Römer 6, er hat uns frei gemacht von der Sünde. Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also vor allem killt es erstmal unsere Beziehung mit Gott. Na, manchmal sagen wir zu jemandem, du bist für mich gestorben, das heißt die Beziehung ist tot. Und das ist mit uns passiert, als wir gesündigt haben mit unserer Beziehung zu Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, das heißt das unverdiente Geschenk, ist ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, in Christus Jesus, unserem Herrn. Also in Jesus dürfen wir Gott ganz nahe sein. Johannes 3,16, den Vers kennt ihr alle. So hat Gott diese Welt, das heißt uns Menschen in der Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat in Gemeinschaft mit Gott. Ja, was ist, wenn du den Retter ablehnst? Ja, dann gibt es keine Vergebung. Vers 18 heißt es da weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Ist traurig, Judas hat sich selbst gerichtet. Und vielleicht war er überrascht oder wird er überrascht sein, wenn er aufwacht in der Ewigkeit und vor Jesus steht als Richter. Wir können uns nicht selbst erlösen, wir können unsere Schuld nicht abarbeiten, das kann nur Jesus. Was ist besser, ihn einzuladen, wenn du es noch nicht getan hast, ihn heute einzuladen, dein Retter zu sein. Nicht nur dein Richter zu sein. Das wird er sein für jeden von uns. Aber er will auch dein Retter sein, wenn du es nur annehmen willst. Also Vers 5, Judas ging hin und er hängte sich. Und Bibelkritiker sagen jetzt, ist das nicht ein Widerspruch zur Apostelgeschichte 1, wo der Apostel Petrus über Judas sagt, im Vers 18, dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Mahlzeit. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakel Damach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Und die Leute sagen, ja was jetzt, hat er sich erhängt oder ist er gestürzt und aufgeplatzt und so weiter und so fort? Was jetzt? Ist es ein Widerspruch? Nee, zwei Aussagen oder zwei unterschiedliche Berichte sind nur dann widersprüchlich, wenn sie nicht beide gleichzeitig wahr sein können. Also zum Beispiel, wenn ein Zeuge sagt, oh, der Bankräuber, ich habe ihn gesehen, der hatte lange Haare, und der andere sagt, ich habe ihn gesehen, der hatte eine Glatze, der hatte gar keine Haare. Oder der eine sagt, ja, sein Fluchtauto habe ich gesehen, das war ein roter Mini, und der andere sagt, ich habe gesehen, der ist auf dem blauen Fahrrad geflohen. Das ist widersprüchlich, das kann nicht beides gleichzeitig wahr sein. Aber wenn ein Zeuge berichtet, ja, der hatte lange Haare und der zweite Zeuge berichtet, der ist auf dem Fahrrad geflohen, dann ist das nicht widersprüchlich, dann sind das einfach zwei unterschiedliche Berichte, die einander ergänzen, aber die beide wahr sein können. Und nun, wie ist es mit diesen Berichten von Matthäus und Lukas in der Apostelgeschichte? Schließen die einander aus oder wäre es möglich, dass beides wahr ist? Ich denke, wir könnten uns vorstellen, dass beides wahr ist. Dass Judas sich erhängt hat, vielleicht über einen Abgrund, und dann hat vielleicht sein Körper zu verwesen begonnen und Keiner wollte ihn anrühren, weil die nicht unrein werden wollten zum Fest. Und ja, irgendwann ist er abgefallen und wie gesagt, Mahlzeit. Oder der Ast ist gerissen und er ist abgestürzt und so weiter und so fort. Das sind nicht unbedingt widersprüchliche Informationen, außer jemanden will einen Widerspruch konstruieren, aber das ist eine andere Geschichte. Und so ist mit vielen angeblichen Widersprüchen in der Bibel, mit vielen Details in den Evangelien zum Beispiel. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Die hohen Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen, weil es Blutgeld ist. Es ist unrein. Wie heuchlerisch, hä? Sie haben ihn dazu angestiftet, sie haben ihn bezahlt für den Verrat und jetzt ist das Geld unrein. Ja, was ist mit ihnen? Sie sind doch viel unreiner, oder? Also das Geld. Aber es hat sie scheinbar nicht groß gestört. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Er war vielleicht voller Tonscherben, war nicht gut geeignet für Ackerbau, aber für einen Friedhof wunderbar gepasst. Vielleicht haben die Leute gesagt, oh, was für ein wunderschönes Sozialprojekt der hohen Priester. Was für eine Fassade. Vers 8, deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Ungefähr 600 Jahre zuvor wieder gesagt. Alles passiert hier, wie Gott es vorhergesagt hat, bis ins Detail. Das zeigt uns, dass Gott die absolute Kontrolle hatte hier. Aber auch hier haben wir ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist. Das mit den 30 Silberschägeln und dem Acker des Töpfers steht im Prophetenbuch Sacharja Kapitel 11, nicht in Jeremia, wie es hier gesagt wird. Was machen wir damit? Stellt das die Inspiration von dem Evangelisten Matthäus in Frage, das heißt, dass Gott ihn geleitet hat bei der Verfassung seines Evangeliums? Manche behaupten das. Aber ich glaube, es gibt auch hier gute Erklärungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass es ein Fehler ist oder ein Fehler war beim Abschreiben. Wir haben ja nicht die Originalschriften, es wurde immer wieder weiter kopiert, handschriftlich, und es könnte sein, dass jemand statt Sacharja Jeremia kopiert hat. Das würde dann die Inspiration nicht in Frage stellen. Hätte dann andere Probleme, aber nicht die Inspiration. Zweite Möglichkeit wäre, zweiter Erklärungsversuch wäre, naja, wir wissen, dass nicht das ganze Alte Testament in ein Buch gepasst hat damals, so wie es bei uns heute ist. Haben wir nicht in Bücher geschrieben, sondern auf Schriftrollen. Und es gab da mehrere Rollen. Und vielleicht gab es da die Rolle mit dem Buch Jeremia und den kleinen Propheten. Und das wurde das Buch Jeremia genannt. Und vielleicht zitiert hier Matthäus in diesem Sinn aus dem Buch, aus der Schriftrolle, Jeremia. Dritte Möglichkeit ist, es könnte sein, dass Matthäus zwei Stellen, zwei Prophetien kombiniert. Das kommt öfter vor, wenn die Evangelisten alttestamentliche Propheten zitieren, dass sie zwei Prophetien zusammenstecken, sozusagen. Und das ist ja auch nur hier eine Paraphrase, sozusagen, kein wörtliches Zitat. Wir wissen, in Jeremia 32 hat Jeremia auf die Anweisung Gottes hin einen Acker gekauft, bevor Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern. Und jetzt wird hier wieder ein Acker gekauft, bevor Jerusalem zerstört wird, 70 nach Christus, durch die Römer. Vielleicht hat Matthäus hier eine Parallele gesehen. Aber auf jeden Fall gibt es gute Möglichkeiten in der Lösung dieses angeblichen Problems, so wie die meisten Widersprüche, unter Anführungszeichen, die Bibelkritiker aufzeigen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass viele behaupten, oh, die Bibel ist voller Widersprüche, und viele von ihnen haben die Bibel noch gar nicht gelesen, geschweige denn sich mit unterschiedlichen Erklärungsversuchen beschäftigt. Oft ist es schlicht und einfach eine Ausrede, weil die Leute nicht glauben wollen, denn dann müssen sie ihr Leben ändern und dazu sind sie nicht bereit. Also ich zumindest habe schon öfter Gespräche gehabt mit Leuten, die gesagt haben auf der Straße, oh, die Bibel ist doch voller Widersprüche, und wenn ich dann gefragt habe, ja, zum Beispiel, das finde ich nicht besonders glaubwürdig. Und es gibt ohne Zweifel schwierige Bibelstellen, aber die meisten, die da so herumgeworfen werden als Widersprüche, sind gar nicht wirklich so schwierig. Vers 11. Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Der Statthalter war Pontius Pilatus. Er war der Statthalter des römischen Kaisers über Judäa und Samaria von 26 bis 36 nach Christus. Der hat normalerweise in Caesarea an der Küste residiert, aber zur Festzeit war er in Jerusalem mit ungefähr 10-mal so vielen Soldaten, wie normalerweise in Jerusalem waren. Die waren vorbereitet auf irgendwelche Tumulte oder Aufstände, das kam schon mal öfter vor bei den Juden. Und auch die Existenz von Pilatus wurde lange Zeit von Bibelkritikern angezweifelt, bis 1961 ein Stein in Caesarea gefunden wurde. Mach mal bitte das Bild rein. Auf diesem Stein steht in Lateinisch natürlich Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, errichtete ein Gebäude für Kaiser Tiberius. Außerdem wurden bei Ausgrabungen in der Festung Herodion, die ist so ein paar 10, 12 Kilometer südlich von Jerusalem, ein Siegelring gefunden mit dem Namen von Pilatus drauf. Heute zweifelt niemand mehr an der historischen Echtheit von Pilatus. Die Archäologie hat wieder einmal belegt, dass die Evangelisten die Wahrheit berichten. Und über Pilatus wird überliefert, dass er ein sehr harter, grausamer, kalter Machtmensch war. Er hatte auf jeden Fall keine Geduld mit den Juden. Er hat die öfter mal provoziert und er hat auch oft kurzen Prozess gemacht, wenn es da Tumulte gab oder die sich irgendwie beschwert haben. In Lukas 13 wird ein Gemetzel erwähnt, das er an Galiläern angerichtet hat. Pilatus war ein persönlicher Freund von einem Sejanus, der war der Kommandant der Prätorianergarde des römischen Kaisers Tiberius in Rom, also ein sehr hoher Posten, und der war dafür bekannt, ein Judenhasser zu sein. Und auf seine Fürsprache beim Kaiser hin hat Pontius Pilatus diesen Job in Judäa bekommen. Er hatte eine konfliktreiche Geschichte mit den Juden. Als er das erste Mal nach Jerusalem eingezogen ist, haben die Soldaten ihre Banner dabei gehabt mit dem Bild des Kaisers auf den Standarten, wo oben der römische Adler drauf war. Für die Juden waren das Götzenbilder, und da hat es einen riesen Tumult gegeben auf dem Tempelberg. 2 Jahre später hat Pilatus ein Aquädukt bauen lassen mit Geld aus dem Tempelschatz. Ich meine, ihr habt schon lange genug an dem Tempel rumgeschustert hier. Ich kann das Geld besser verwenden. Und da gab es natürlich auch wieder Proteste, und die hat er blutig niederschlagen lassen. Und einige Monate vor dem Verhör von Jesus hat Pilatus seine Soldaten mit neuen Schilden ausgestattet, auf denen das Abbild von Kaiser Tiberius drauf war und eine Inschrift zu Ehren der heidischen Götter. Für die Juden natürlich auch wieder eine Provokation. Kaiser hat er behauptet, Gott zu sein. Und es gab wieder einen Tumult und die Juden haben sogar eine Abordnung nach Rom geschickt zum Kaiser Tiberius und haben sich beschwert. Und der Kaiser wollte Ruhe haben in seinen Provinzen, also hat er den Pilatus verwarnt und gesagt, hier nochmal sowas und es gibt Konsequenzen. Außerdem wurde sein Mentor beim Kaiser hingerichtet in der Zwischenzeit. Also es hilft, diesen Hintergrund zu verstehen, dann verstehen wir Pilatus besser. Pilatus hatte sicher keine Liebe für den Hohen Rat, für die jüdischen Leiter, hätte ihnen gar nichts ausgemacht, ihnen eins auszuwischen. Auf der anderen Seite konnte er sich politisch keinen weiteren Schnitzer oder Aufruhr im Umgang mit den Juden hier erlauben. Und so, wenn wir diesen Hintergrund kennen, wird uns das ein bisschen helfen. Vers 11. Jesus wurde vor dem Statthalter geführt und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Also verhört den Angeklagten, das war die Anklage der jüdischen Leiter. Mit einer religiösen Anklage, er macht sich zu Gott, da wären die nicht so weit gekommen bei ihm. Römer hatten hunderte Götter, das wäre denen völlig egal gewesen, einer mehr oder weniger. In Lukas 23 haben wir die ganze Anklage im Vers 3. Diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt, also als ein Aufrührer und sie davon abhält, dem Kaiser Steuern zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Und ich finde, es wäre interessant gewesen, ihre Betonung zu hören. Wie hat Pilatus das gesagt? Bist du der König der Juden? Ich kann mir das so vorstellen. Du, der König, dieser einfach gekleidete Mann in Ketten, der offensichtlich verprügelt worden ist in der Nacht vorher, der vom Hohen Rat der Juden ausgeliefert wird. Vielleicht hat er das mit so einem lächerlichen, zynischen Lächeln in Richtung des Hohen Rates gesagt. Wir wissen, später hat er es auf einer Tafel auf das Kreuz Jesu hängen lassen. Dieser ist der König der Juden. Also du bist der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Und als er den hohen Priestern, als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr wunderte. So einen Angeklagten hat er noch nie erlebt. Normalerweise waren diese hartgesottenen Verbrecher voll Bitterkeit und Hass. Aber von diesem Jesus ging ein eigenartiger Friede aus. Und der Pilatus war ein schlauer Fuchs, der war ein erfahrener Statthalter, der hat den Hohen Rat durchschaut. Er war beeindruckt von Jesus. Ich glaube, normalerweise wäre es ihm eigentlich völlig egal gewesen, einen weiteren Juden hinzurichten, ob der schuldig ist oder nicht. Hätte ihn, glaube ich, normalerweise nicht allzu sehr gejuckt. Aber da war es was Besonderes an Jesus, es hat ihn beeindruckt. Und er wusste, dass er unschuldig war. Und er versucht zwar ein paar Taktiken, um ihn freisprechen zu können. Eigentlich war es ja total in seiner Macht, Freispruch und fertig. Aber die jüdischen Leiter haben versucht, ihn in die Enge zu treiben. Johannes berichtet uns, Johannes 19, die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Freund des Kaisers war ein Titel, den Pilatus hatte, war eine Auszeichnung. Also wir haben hier so ein politisches, taktisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Hohen Rat und Pilatus. Und im Vers 15 sehen wir eine Taktik, die der Pilatus versucht hat. Ist in die Hose gegangen, aber werden wir gleich sehen. Vers 15, zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Das war eine Tradition, die möglicherweise König Herodes der Große begonnen hat, sozusagen eine Pesach, eine Passa-Amnestie für einen Gefangenen. Vers 16, sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Das ist ein interessanter Name. Ich denke, ihr alle versteht ihn. Bar, Simon Bar, Jona. Bar heißt so viel wie Sohn. Und ihr wisst, was Abba bedeutet. So viel wie Vater, Papa. Also Barabbas ist der Sohn des Vaters. War ein wohl ein recht häufiger Name damals. Und die anderen Evangelien berichten, er war ein Verbrecher. Er war ein Aufrührer, er war ein Mörder, er war ein Räuber. Und das Kreuz, auf dem Jesus gestorben ist, das war für ihn bestimmt. Und Pilatus versucht jetzt, das versammelte Volk gegen die Ankläger auszuspielen. Er hat gedacht, naja, sicher wird das Volk diesen netten Jesus wählen vor diesem Verbrecher Barabbas, und dann hätte er eine Ausrede gehabt, ihn frei zu geben. War ja die Tradition. Vers 17, als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Neid ist eine hässliche Sache, gell? Neid ist die Wurzel von viel, viel Bösem. Holocaust wurde zum Teil durch Neid motiviert. Ja, die reichen Juden, ja, die nehmen jetzt mal alles weg, so in die Richtung. Ganzen kommunistischen bzw. sozialistischen Revolutionen wurden durch Neid motiviert. Vielleicht hat man es letzte Woche gelesen, dass ein Leiter der Black Lives Matters Bewegung in Chicago gesagt hat, es ist in Ordnung, wenn die Menschen die Läden ausplündern. Das ist einfach so Wiedergutmachung. Läden waren eh nur für die Reichen, also ist okay, wenn wir die ausplündern. Also Neid, Raub, Mord, Totschlag. Alles aus Neid. Vor einigen Jahren hat ein großes deutsches Magazin getitelt Deutschland, die Neidgesellschaft. Und da hieß es, wer erfolgreich ist, stößt auf Missgunst. Viel Geld verdienen gilt als unanständig. Der Wahlkampf hat gezeigt, in Deutschland grassiert der Neid. Ich lasse es mal dahingestellt, ob es wirklich so ist. Ich denke, da könnte schon ein Funken Wahrheit dran sein. Gell, wenn das Auto des Nachbarn größer ist als meines, dann wurmt das. Die wichtige Frage ist, ist der Neid in deinem Herzen? Auf irgendjemanden, auf irgendeinen Menschen, wegen einem Besitz oder wegen der Position oder dem Ansehen oder der Anerkennung, die er bekommt? Ist der Neid in deinem Herzen? Neid macht uns kaputt, geistlich. Also lass es nicht laufen, wenn so Gedanken in dir sind, wenn du es bei dir findest, sondern bekenn sie und kehr um davon. In 1. Petrus schreibt uns der Apostel Petrus, Kapitel 2, Vers 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. 1. Korinther 3 sagt uns, dass Neid ein Impuls des Fleisches ist, also ein sündiger Impuls. Jakobus sagt uns im Kapitel 3, Neid ist irdisch, sinnlich, teuflisch. Denn wo Eifersucht oder Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also wir müssen umgehen, wenn das in unserem Herzen ist, wenn wir das in unserem Herzen finden, denn sonst wird das sehr zerstörerisch werden in unserer Mitte. Wir müssen diese Gedanken gefangen nehmen und korrigieren, bevor sie sich in unserem Leben auswirken, am besten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Frau von Pilatus hatte Albträume und hat sie so beschäftigt, dass sie einen Boten gesandt hat ins Gericht zu Pilatus. Also Pilatus hatte eine Warnung. Aber Pilatus hat nicht gehört auf seine Frau. Pilatus war ein Tor. Das ist das biblische Wort für Depp. Männer, hört auf eure Frauen. Die sind oft viel sensibler als wir. Das heißt nicht, dass wir Marionetten unserer Frauen sein sollen. Immer nur, ja, Schatz. Aber Gott hat dir deine Frau, wenn du verheiratet bist, als deine beste Ratgeberin geschenkt. Und weise ist der Mann, der ihr zuhört und der sie ernst nimmt. Oft haben sie recht, Männer. Das zeigt die Erfahrung. Vers 20, aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Pilatus war ein Getriebener, jetzt, von diesem Mob. Seine Taktik ist nicht aufgegangen, hat sich selbst ein Eigentor geschossen. Also die hohen Priester haben hier ein taktisches Gegenmanöver. Die überzeugen die Volksmenge, den Barabbas zu fordern. Und ich meine, wer denkt, der hat sich früh morgens vor dem Sitz des Präfekten versammelt? Wohl nicht der ganz normale Bürger, Aldi-Shopper in Jerusalem. Waren wahrscheinlich eher die Freunde von Barabbas und den anderen Verbrechern, die da eingesessen sind, die auf die Pesach-Amnestie gehofft haben. Und für wen am lautesten geklatscht und geschrien wurde, der wurde dann freigelassen. Wahrscheinlich haben die Hohepriester ihre Leute mitgebracht. Vielleicht waren auch der eine oder andere Schaulustige, der dahergelaufen ist, dabei. Aber ich nehme an, es war wohl nicht sehr schwer, die Anwesenden zu überzeugen, den Barabbas zu fordern. Eine Lektion für uns, die hier drin ist, ist, lass dich nicht zu Bösen überreden. Wenn Leute zu dir sagen, ach komm, mach schon mit. Alle machen es doch. Nee, hör auf Jesus und hör auf dein Gewissen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen, welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen, Barabbas! Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagten alle, er werde gekreuzigt. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Also auch Pilatus hat ihn freigesprochen eigentlich. Er hat nichts Böses, keine Schuld an ihm gefunden. Sie aber schrien über die Maßen und sagten, er werde gekreuzigt. Was hat er Böses getan? Die Antwort ist nichts. Lukas hat Pilatus gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Das war eigentlich sein Urteil, ein Freispruch. Aber war hier Getriebener. Seine Taktik ist in die Hose gegangen. Er hat sich selbst ein Eigentor geschossen eigentlich, weil begnadigen kann man nur einen Schuldigen. Und indem er als Begnadigungskandidaten er den Barabbas und Jesus aufgestellt hat, wenn die jetzt den Barabbas fordern, dann wird jetzt schwieriger für ihn, Jesus freizulassen, oder? Wenn der nicht die Mehrheit bekommt. Und genau das passiert hier. Haben hier die Herrschaft des Mobs. Keine Argumente mehr eigentlich. Was hat er Böses getan? Keine Anschuldigung, nur Geschrei. Und Leute, die Mehrheit hat nicht immer recht. Und wer am lautesten schreit, hat selten recht. Sonst müsst ihr nicht so schreien. Und Menschenfurcht ist ein Fluch. Besser das Richtige zu tun, als das Populäre zu tun. Also lass dich nicht einschüchtern. Jesus ist bei dir. Lass dich nicht treiben von irgendeiner Mehrheitsmeinung oder von der eigenen Menschenfurcht. Hey, die Wahrheit ist hier in diesem Buch. Und die Wahrheit ist Jesus als Person. Also was würde Jesus tun? Und folge Jesus und du bist auf dem richtigen Weg. Folge deinem Gewissen, nicht irgendeiner Mehrheitsmeinung. Als aber Pilatus sah, Vers 24, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Das war Teil des Ritus der römischen Gerichtsbarkeit, sich die Hände zu waschen. Pilatus sagt: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu, ist euer Problem. Naja, so einfach ist nicht möglich, sich der Verantwortung zu entziehen. Gell? Auch Pilatus wird eines Tages, wie wir alle, vor Jesus stehen, als Richter. Und diesmal in umgekehrten Rollen. Jesus wird der Richter sein und er wird sich rechtfertigen müssen für jedes Urteil, das er gesprochen hat und für alles, was er getan hat in seinem Leben, genauso wie wir. Was soll ich mit Jesus tun, hat Pilatus gefragt. Was wirst du mit Jesus tun? Das ist eine Frage, die jeder von uns beantworten muss. Jeder muss eine Entscheidung treffen. Keine Entscheidung treffen heißt eine Entscheidung treffen, nämlich gegen ihn. Wirst du Jesus als deinen Retter und als deinen König annehmen, dich ihm anvertrauen mit deiner Schuld und ihm folgen? Oder wirst du ihn ablehnen aus Selbstgerechtigkeit oder Enttäuschung oder Profitgier wie Judas? Wirst du ihn abweisen aus Stolz, aus Neid, aus Hass wie die Hohepriester? Wirst du ihn abweisen aus Menschenfurcht, aus Egoismus wie der Pilatus? Sind dir die Kosten zu hoch, ihm zu folgen? Wie auch immer, er wird dein Richter sein. Aber er will auch dein Retter sein. Wirst du es zulassen? Wirst du ihn annehmen? Wirst du ihm nachfolgen? Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Über diese und die nächste Generation. Und genau das ist geschehen. 70 nach Christus. Wie es auch Jesus angekündigt hat in Matthäus 24. Es war das irdische Gericht und jeder von ihnen wird vor Jesus im ewigen Gericht stehen. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Das Kreuz auf Golgatha, was zwischen den beiden anderen Verbrechern stand, an diesem Tag, das war für Barabbas bestimmt. Er war schuldig, er hat es verdient zu sterben, er saß in der Todeszelle, aber dann hat ein anderer seinen Platz eingenommen, Jesus, der menschgewordene Sohn des himmlischen Vaters. Er, der schuldlos war, er ist an seiner Stelle gestorben und dafür wurde Barabbas freigelassen. Das ist auch Jesu Angebot an dich. Du und ich, wir sind Barabbas. Wir sind schuldig. Wir sind schuldig am Tod von Jesus. Na, manchmal fragen die Menschen, wer ist schuld, die Juden oder die Römer? Nee, wir sind schuld. Unsere Sünde, deswegen ist er gestorben. Es war unser Kreuz. Er hat die Konsequenz für unsere Sünde getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. so sehr liebt Jesus dich. Und du kannst gerettet werden von deiner Schuld, von deiner Entfremdung, von Gott. Du kannst echte Vergebung, echte Heilung, echte Freiheit erfahren. Du kannst ein Kind Gottes werden. Das Einzige, was du tun musst, ist das Geschenk annehmen. Umkehren zu ihm kommen, ihm deine Schuld bekennen, dich ihm anvertrauen, dass er es getragen hat und getilgt hat und ihm als seinem König nachfolgen. Willst du das tun? Dann kannst du ihm das in einem einfachen Gebet sagen, wenn du das noch nie getan hast. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Hingabe an uns. Es beeindruckt mich. Herr, du bist echt der König. Ja, du hast echt Majestät in diesem Gericht. Und alle sehen das. Und alle anderen sind Schuldige und Getriebene und mehr oder weniger böse. Du bist der Gerechte. Und ich danke dir, dass du trotzdem diesen Platz des Verbrechers eingenommen hast für mich. Danke, dass du uns freigekauft hast. Danke, dass wir nicht mit Schuld beladen durchs Leben laufen müssen. Danke, dass wir frei sein dürfen, Jesus. Durch dich und in dir. Dafür bin ich so dankbar. Und so möchte ich bitten für uns, dass du uns von jeder Selbstgerechtigkeit befreist, von jeder Gesetzlichkeit, dass wir stark sind in der Gnade, die du uns gebracht hast. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.